Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bis zum zweiten Mal du, lieber Sebastian, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo Andreas, schön wieder dabei zu sein.
Dr. Sebastian Steuer, Notarassessor aus Baden-Württemberg, im DNOTI eingesetzt in den Referaten für Immobilienrecht, Beurkundungsrecht, allgemeines Zivilrecht, öffentliches Recht. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen es mittlerweile schon, unser Referat 1 und zusätzlich auch noch in unserem Referat für internationales Privatrecht und ausländisches Recht, unser Referat 3. Du hast uns ein Gutachten mitgebracht, das auch für die Veröffentlichung im DNOTI-Report vorgesehen ist. Der Sachverhalt klingt erstmal relativ easy und die Rechtsfrage auf den ersten Blick auch. Es geht um Erbbaurecht und um die Eigentümerzustimmung zu einer Belastung des Erbbaurechts mit einer Grundschuld. Wir haben aber dann doch in der Vorbesprechung dieser Folge und auch bei der Lektüre des Gutachtens gemerkt, es wird heute sehr kompliziert, es wird anspruchsvoll. Und leider mussten wir auch feststellen, dass wir am Ende die Lösung, also vor allem die praktische Lösung, mit dem Problem umgeht, gar nicht so genau präsentieren können, sondern zu guter Letzt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann an eine Rücksprache mit Ihren regionalen Notarkammern verweisen werden, weil wir auf ein berufsrechtliches Problem stoßen. Aber ich beginne wie immer einmal mit der Zusammenfassung und der Darstellung des Sachverhalts. Wir haben ein Unternehmen, das hat zu einer notariellen Urkunde eine Gesamtgrundschuld zulasten von 4 Erbbaurechten bestellt. Also es sollen 4 Erbbaurechte mit einer Gesamtgrundschuld belastet werden. Und nach diesen ganzen Erbbaurechtsverträgen war hierfür, also für diese Belastung mit der Grundschuld, die Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers erforderlich. Das kennt man ja aus der Praxis, also man regelt in den Erbbaurechtsverträgen, dass man auch zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Grundschuld die Zustimmung des Grundstückseigentümers braucht. Der Notar wird dann wie üblich zur Einholung und Entgegennahme dieser Zustimmungserklärungen ermächtigt und 3 dieser Eigentümer reichen dann ihre Zustimmungserklärungen auch in öffentlich beglaubigter Form beim Notar ein. Und später erklärt aber einer der Eigentümer dann sowohl dem Notar als auch diesem Unternehmen, also dem Erbbaurechtsinhaber gegenüber, dass er seine bereits erteilte Zustimmung widerruft. Also zu einem Zeitpunkt, zu dem jetzt dann hier vielleicht zum Glück diese Zustimmung von diesem 4. Grundstückseigentümer noch nicht vorlag. Aber jedenfalls eine etwas ungewöhnliche Situation. Also der Notar sagt ja, erst hatte ich jetzt hier diese Zustimmungserklärung von diesem Grundstückseigentümer und jetzt kommt er zu mir und sagt, er widerruft es. Wie geht man denn mit dieser Situation um? Anträge beim Grundbuchamt waren also zu keiner Zeit gestellt, da ist noch nichts passiert. Und die Rechtsfrage, die sich der Notar jetzt gestellt hat und die er an uns weitergeleitet hat, ist jetzt, ja, konnte diese Zustimmung, die der Grundstückseigentümer zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Gesamtgrundschuld erteilt hat, wirksam widerrufen werden? War das möglich? Wir nähern uns jetzt, oder vielleicht, damit Sie den Aufbau dessen, was wir Ihnen jetzt präsentieren wollen, im Vorfeld so ein bisschen im Blick haben, dem Ganzen wie folgt. Es gibt 2 BGH-Entscheidungen, die wir darstellen werden. Die eine ist aus den 60ern vom 3. Senat, die andere ist aus dem Jahr 2016, 2017 vom 5. Senat. Wir stellen zuerst historisch rein nach die Entscheidung des BGH vom 3. Senat aus den 60ern vor. Die betrifft relativ unmittelbar diesen Fall. In der Folge werden wir dann an dieser BGH-Entscheidung leichte Kritik üben, was allerdings natürlich für die Maßgeblichkeit dieser BGH-Entscheidung nicht viel ändert. Und dann gehen wir in dem zweiten Teil auf diese BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2017 ein und gucken, ob uns die vielleicht für die Bearbeitung dieses Falls hilft. Also stellen wir es uns so vor, man will halt eine Grundschuld bestellen an einem Erbbaurecht und dann kommt der Grundstückseigentümer und sagt, ja, hier in öffentlich beglaubigter Form, ich stimme dieser Belastung zu. Und dann kommt er 2 Tage später wieder ins Notariat und sagt, doch nicht, ich widerrufe meine Zustimmung. Lieber Sebastian, sei so gut, führ uns mal so ein bisschen ein in so ein paar Grundlagen, die wir hier vielleicht im Blick halten müssten, wenn wir uns dem Thema nähern.
Wir schauen uns zunächst mal an, wo dieser Zustimmungsvorbehalt, um den es hier geht, eigentlich herkommt. Da gehen wir erstmal ins Erbbaurechtsgesetz. Mhm. Dort ist in § 5 geregelt, dass als Inhalt eines Erbbaurechts vereinbart werden kann, dass der Erbbauberechtigte zur Veräußerung des Erbbaurechts der Zustimmung des Grundstückeigentümers bedarf. Und denselben Zustimmungsvorbehalt, der kann auch für ein Grundpfandrecht oder eine Reallast vereinbart werden. Das ergibt sich aus § 5 Absatz 2 Erbbaurechtsgesetz.
Genau, da komme ich mal wieder meiner Pflicht nach und lese aus dem Gesetz vor. Da heißt es in § 5 Absatz 2 Satz 1, als Inhalt des Erbbaurechts kann ferner vereinbart werden, dass der Erbbauberechtigte zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld oder einer Reallast der Zustimmung des Grundstückseigentümers bedarf. Und es ist ja auch, würde ich sagen, fast gängige Praxis in der Gestaltung, dass man dann bei einem solchen Erbbaurechtsvertrag auch den Grundstückseigentümer dahingehend ein bisschen absichert, dass man sagt, der muss da zustimmen, wenn das Erbbaurecht mit einer Grundschuld belastet werden soll.
Die Rechtsfolge einer fehlenden Zustimmung, die ergibt sich dann aus dem Paragraphen 6 Absatz 1 Erbbaurechtsgesetz.
Da heißt es, ist eine Vereinbarung gemäß § 5 getroffen, so ist eine Verfügung des Erbbauberechtigten über das Erbbaurecht und ein Vertrag, durch den er sich zu einer solchen Verfügung verpflichtet, unwirksam, solange nicht der Grundstückseigentümer die erforderliche Zustimmung erteilt hat. Also so ein Gleichlauf zwischen der Wirksamkeit des schuldrechtlichen Geschäfts und des dinglichen Geschäfts wird hier schon angedeutet. Also wenn wir diese Zustimmung nicht haben, dann ist sowohl der schuldrechtliche Vertrag, mit dem sich der Erbbauberechtigte zur Bestellung oder zur Übertragung dann eben entsprechend verpflichtet hat, unwirksam und eben auch das dingliche Geschäft. Also beides miteinander hängt in der Wirksamkeit dann eben von dieser Zustimmung ab. Kennt man so ein bisschen aus dem WEG, da gibt es das auch bei der Verwalterzustimmung. 12 Absatz 3 sagt uns da ja auch des Wohnungseigentumsgesetzes, solange wir die Verwalterzustimmung noch nicht haben, ist halt sowohl das dingliche wie auch das schuldrechtliche Geschäft noch unwirksam. Okay, aber das sozusagen nur am Rande zur Einordnung oder zur ersten Hinführung. Und jetzt fragen wir uns, naja, diese Zustimmung, die hier erklärt wird von dem Grundstückseigentümer, wie ist die dogmatisch zu fassen? Also welche Regelungen des BGB gelten für diese Zustimmung?
Im Ausgangspunkt ist dann zunächst ganz unumstritten, dass diese Zustimmung im Sinne der Paragraphen 5 und 6 Erbbaurechtsgesetz eine solche im Sinne der Paragraphen 182 folgende BGB ist. Wir sind also ganz klassisch im AT. Aus den Vorschriften ergibt sich auch, dass die Zustimmung sowohl dem Erbbauberechtigten als auch dem anderen Teil gegenüber erklärt werden kann und dass sie als vorherige Zustimmung sogenannte Einwilligung erteilt werden kann.
Das ist ja der Regelfall, weil wir im Grunde bei der bei der Belastung eines Grundstücks mit eines Erbbaurechts, bei der Belastung eines Erbbaurechts mit einer Grundschuld hätten wir ja die tatsächliche Vollendung dieses Rechtsgeschäfts ja erst mit der Eintragung im Grundbuch. Wir sind ja im Bereich des § 873 Absatz 1 BGB, also wir brauchen ja für die Belastung mit der dieses Erbbaurechts mit einer Grundschuld dann eben der Eintragung im Grundbuch. Und diese Eintragung im Grundbuch, die kriegen wir ja gar nicht, wenn wir nicht die Zustimmung des Grundstückseigentümers nachweisen. Das heißt, wir werden uns immer hier im Bereich der Einwilligung und nicht im Bereich der Genehmigung der Nachträglichen bewegen, zumindest in der Praxis. Das heißt, wir haben einen Grundstückseigentümer, der stimmt dieser Belastung zu, bevor dieser Rechtserwerb tatsächlich stattgefunden hat oder bevor dieses Recht tatsächlich entstanden ist. Und nach den Regelungen der Paragraphen 182 fortfolgende gilt aber dann eben zumindest im Grundsatz mal der Paragraph 183 BGB, den ich an der Stelle einmal vorlese, amtliche Überschrift Widerruflichkeit der Einwilligung. Aha. Und da heißt es jetzt in Satz 1, die vorherige Zustimmung, Klammer auf, Einwilligung, Klammer zu, ist bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsgeschäft sich ein anderes ergibt. Der Widerruf kann sowohl dem einen als auch dem anderen Teil gegenüber erklärt werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier im Bereich der Einwilligung sind, wovon wir ausgehen, weil wir eben die Zustimmung nicht zum Zeitpunkt haben, zu dem die Grundschuld schon eingetragen ist, sondern wir holen uns die Zustimmung ja vorher, dann kann ich jetzt zumindest mal, wenn ich das Gesetz unvoreingenommen lese, § 183 BGB, diese Einwilligung, diese Zustimmung widerrufen, bis die Grundschuld im Grundbuch eingetragen ist, im Erbbaurechtsgrundbuch eingetragen ist. So jetzt zumindest, als Laie, wenn man jetzt nur mal da reinschaut, wird man denken, ja okay, kann man halt widerrufen, bis das eingetragen ist im Grundbuch. Okay, bis hierhin haben wir hoffentlich noch alle mitgenommen. Ja, und jetzt geht's los mit der Exegese der Rechtsprechung. Wir haben als erstes diese Entscheidung des BGH vom Dritten Senat aus den 1960er Jahren. Da würde ich vielleicht ein bisschen was zum Sachverhalt sagen, dass Sie ein bisschen wissen, worum es da geht. Im Wesentlichen war das ein ähnlicher Fall wie hier. Da ging es um die Eintragung einer Sicherungshypothek am Erbbaurecht. Es war auch ein Zustimmungsvorbehalt vereinbart, wie wir ihn auch hier haben. Also die Regelung im Erbbaurechtsvertrag, dass man also zur Belastung des Erbbaurechts der Zustimmung des Grundstückseigentümers bedarf. Und der Eigentümer hatte hier eben seine Zustimmung erst erteilt und dann aber widerrufen. Der BGH hat im Ergebnis die Widerruflichkeit, also für diesen Fall, der damals zu entscheiden war, die Widerruflichkeit dieser Zustimmungserklärung bejaht. Sebastian, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen. Wie hat er das begründet oder wie kam er da drauf? Wovon ist er ausgegangen?
Der BGH hat in dieser Entscheidung die Prämisse getroffen, dass dieser Zustimmungsvorbehalt im Sinn des § 5 Erbbaurechtsgesetz eine Verfügungsbeschränkung des Erbbaurechtigten in seiner Verfügungsfreiheit über das Erbbaurecht sei. Und ausgehend von dieser Prämisse ist der BGH dann davon ausgegangen, dass etwas anderes im Sinne des § 183 BGB sich nur aus den Vorschriften des allgemeinen Grundstücksrechts ergeben könnte, die für derartige Verfügungsbeschränkungen geben. Und das wiederum ist in den Vorschriften des allgemeinen Grundstücksrechts der Paragraph 878 BGB.
878 BGB, häufig zitiert, selten gelesen, wie mir manchmal scheint. Da heißt es nachträgliche Verfügungsbeschränkungen. Ich lese mal vor, eine von dem Berechtigten in Gemäßheit der Paragraphen 873, 875, 877 abgegebene Erklärung wird nicht dadurch unwirksam, dass der Berechtigte in der Verfügung beschränkt wird, nachdem die Erklärung für ihn bindend geworden und der Antrag auf Eintragung bei dem Grundbuchamt gestellt worden ist. Also der Gedanke des BGH war damals etwas vereinfacht ausgedrückt quasi der, naja, mit dem Widerruf dieser Zustimmung wird ja der Erbbauberechtigte wieder in der Verfügung beschränkt. Wir haben also dann sozusagen eine nachträgliche Verfügungsbeschränkung. Der war am Anfang in der Verfügung beschränkt, dann gab es die Zustimmung, da war er nicht in der Verfügung beschränkt, da wurde die Zustimmung widerrufen, jetzt ist er nachträglich wieder in seiner Verfügungsfreiheit beschränkt. Wir sind also im Anwendungsbereich des 878 BGB. Mit anderen Worten, man kann widerrufen, vereinfacht ausgedrückt, bis der Antrag auf Vollzug beim Grundbuchamt gestellt ist. Und das war in dem Fall, den der BGH damals zu entscheiden hatte, noch nicht der Fall. Das ist ja auch in unserem Fall so. Also wir haben eben noch keine Anträge, die zum Grundbuchamt gestellt wurden. Das heißt, wenn man die Ansicht des BGH für richtig hält und dieser Entscheidung folgt, dann sagt man, naja, also haben wir noch keine Antragstellung beim Grundbuchamt. Wenn der 878 BGB auf den Fall anwendbar ist, dann kann man diese Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Grundschuld noch widerrufen. Also so die Entscheidung des BGH. Also das ist jetzt mal der Stand des BGH in der Entscheidung aus den 60er Jahren. Und jetzt deine Kritik unsererseits, da wird es jetzt etwas komplizierter an dieser Entscheidung. Wir glauben, dass gewissermaßen die Prämisse schon falsch ist, also dass wir hier gar keinen Fall des Paragraph 878 BGB haben, sondern wir haben, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, hier die Frage, wann ist eine Zustimmung eines Dritten zu einer Verfügung, die vorliegt in der Form des Paragraph 29 GBO, widerruflich? Und da kann man aus unserer Sicht an zwei Stellen ins Gesetz gucken und kommt dann bei der Exegese oder bei der Prüfung dieser beiden Stellen, an denen wir ins Gesetz gucken, dazu, dass wir hier eigentlich keine Widerruflichkeit mehr haben dürften. Sebastian, zeig uns mal oder stell uns mal so ein bisschen vor, wie wir da systematisch anhand des Gesetzes argumentieren.
Wir nehmen vielleicht zuerst mal eine Vorschrift, die ganz in der Nähe von dem Paragraph 878 steht, nämlich den Paragraphen 876. In dem Paragraph 876 geht es um die Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück, das seinerseits belastet ist.
876 BGB, Aufhebung eines belasteten Rechts. Ich lese jetzt mal nur den letzten Halbsatz des Satz 3 vor. Da heißt es, sie, gemeint ist damit die Zustimmung, ist unwiderruflich. Also hier haben wir eine Regelung, aus der sich ergibt, eine solche Zustimmung soll unwiderruflich sein. Da ist es ausdrücklich im Gesetz geregelt.
In Ausnahme wiederum zu dem § 183 BGB, der im Allgemeinen von der Widerruflichkeit ausgeht. Eine ähnliche Vorschrift haben wir auch im Recht der Hypothek in § 1183 BGB.
Die Norm ist jetzt etwas kürzer, § 1183 BGB, Aufhebung der Hypothek. Ich lese mal ganz vor. Zur Aufhebung der Hypothek durch Rechtsgeschäft ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich. Die Zustimmung ist dem Grundbuchamt oder dem Gläubiger gegenüber zu erklären. Und jetzt auch hier der letzte Halbsatz des letzten Satzes. Sie ist unwiderruflich. Also wir haben tatsächlich im Gesetz, man kann schon sagen, irgendwie vergleichbaren Konstellationen, denn auch hier geht es um die Zustimmung zu einer solchen dinglichen Verfügung im weiteren Sinne, ausdrückliche Regelungen zur Unwiderruflichkeit einer solchen Zustimmung. Es gibt jetzt natürlich, muss man dazu sagen, im Erbbaurechtsgesetz keine ausdrückliche Vorschrift, die das auch sagt, aber zumindest hier, wenn wir sagen, wir leiten daraus einen Grundsatz ab, dann könnte man den vielleicht auch anwenden auf unseren Fall der Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Grundschuld. Das ist der eine Teil, den wir uns überlegt haben. Der andere Teil, da schauen wir wieder in ganz in noch bekanntere Normen des BGB, nämlich in 873 Absatz 2, 875 BGB. Also nett, Sebastian, erklär uns mal, welches Argument wir daraus ableiten wollten.
Diese Normen, die wir gerade eben uns angeschaut hatten, der 876 und der 1183 BGB, die gehen ja davon aus, dass die Zustimmung generell unwiderruflich ist, unabhängig davon, in welcher Form die Zustimmung erklärt wurde.
Ja, also ob es jetzt mündlich erteilt wurde oder schriftlich oder beglaubigt oder wie auch immer. Ja.
Genau, in den 873, 875 BGB, da haben wir Regelungen zur Einigung über die Bestellung und die Aufhebung eines Rechts. Und die sehen vor, dass bestimmte Vereinbarungen zumindest dann bindend werden vor der Eintragung, wenn eine bestimmte Form gewahrt wurde. Vielleicht schauen wir uns erstmal den 873 Absatz 2 an.
Der 873 Absatz 2 regelt die Bindungswirkung der Einigung im Sinne des 873 Absatz 1. Das ist ja so eine etwas im ersten Blick etwas überraschende Vorschrift, dass wir sagen, die Einigung nach 873 1 wird nicht sofort bindend, sondern die wird ja erst binden, wenn die Voraussetzungen des 873 Absatz 2 vorliegen. Und da heißt es, vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht sind oder wenn der Berechtigte dem anderen Teil eine den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende Eintragungsbewilligung überlassen hat. Und wir hätten ja hier in dem Fall, in dem der Grundstückseigentümer seine Zustimmungserklärung in öffentlich beglaubigter Form erteilt hat, ja zumindest eine nach Variante 4 den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende Überlassung dieser entsprechenden Erklärung. Also das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir könnten das, die Grundsätze dieser Norm anwenden, dann hätten wir ja eine Bindung an die Einigung zumindest, ja. Und im 875 Absatz 2 steht das Ganze ja dann nochmal sozusagen parallel formuliert für die Aufhebung eines Rechts mit den gleichen Grundsätzen. Ne?
Genau. Dort geht es eben jeweils um eine rechtsgeschäftliche Einigung, aber unsere Überlegung war dann in etwa so, naja, man könnte sich ja auch vorstellen, dass diese Bestellung über die Grundschuld hier nicht durch eine zweiseitige Einigung zwischen dem Grundschuldgläubiger und dem Erbbauberechtigten erfolgt, sondern durch einen dreiseitigen Vertrag zwischen dem Gläubiger, dem Erbbauberechtigten und dem Grundstückseigentümer. Wenn die sich alle beim Notar treffen würden oder sonst die Form des 873 Absatz 2 wahren würden, dann würde eine Bindung aller Beteiligten eintreten. Das Gesetz gestaltet aber die Mitwirkung des Eigentümers noch schwächer aus als diesen dreiseitigen als einen solchen dreiseitigen Vertrag, sondern verlangt eben nur die Zustimmung. Und wir halten das nicht für recht so recht einleuchtend, warum, obwohl es nur als Zustimmung ausgestaltet ist, diese Mitwirkung des Grundstückseigentümers, sie in weiterem Umfang widerruflich sein sollte, als wenn eine vertragliche Einigung auch mit dem Grundstückseigentümer nötig wäre.
Also das ist gewissermaßen so ein Wertungsargument, dass wir sagen, wenn wir diese Konstellation hätten, dann wäre der gebunden, dann könnte der jetzt nicht mehr widerrufen und wir sehen jetzt nicht ein, warum der in der Konstellation der Zustimmung da irgendwie besser stehen soll oder flexiblere Handlungsmöglichkeiten haben soll. Das ist sozusagen die eine Seite, wenn wir die Wertungen des 873 Absatz 2, 875 Absatz 2 BGB heranziehen, dann würden wir sagen, naja, das spricht eigentlich dafür, dass eine solche Zustimmung auch nicht widerruflich ist. Die ersten beiden Normen, die wir in den Blick genommen haben, 876 und 1183 BGB, daraus würden wir eher einen allgemeinen Grundsatz zur Unwiderruflichkeit solcher Verfügungen, solcher Zustimmungen zu den Verfügungen dann eben entsprechend ableiten. Aber letzten Endes muss man sagen, Privatmeinung, Deutsches Notarinstitut, abgesichert durch einige zustimmende Kommentare unserer sehr geschätzten Patennotare. Es ändert aber halt nichts daran, dass der BGH gesagt hat, hier gilt 878 BGB. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, das hat er in den 1960ern entschieden und so weiter und so fort. Aber für die Praxis würde ich jetzt dann doch sagen, naja, es hat eine BGH-Entscheidung, die den Fall regelt, und da steht halt drin 878. Also wir kommen jetzt vielleicht mit unseren Kritiken daran gar nicht unbedingt so weiter. Also als Zwischenfazit können wir jetzt an der Stelle nach der Besprechung oder der Auslegung dieser oder der Untersuchung dieser ersten BGH-Entscheidung sagen, naja, der dritte Senat des BGH hat halt entschieden, dass wir es hier mit einem Fall des 878 BGB zu tun haben. Das heißt mit anderen Worten, die Zustimmung dieses Grundstückseigentümers ist widerruflich, zumindest mal bis der Antrag zum Grundbuch gestellt wurde. Und jetzt haben wir aber eine neuere Entscheidung des BGH aus dem fünften Senat, die uns zunächst mal irgendwie Hoffnung zu machen scheint, aus dem Jahr 2017. Da ging es allerdings, und das macht dann auch schon unser Problem auf, um einen etwas anderen Fall. Da ging es nämlich nicht um die Belastung des Erbbaurechts mit einer Grundschuld, sondern da ging es um die Veräußerung des Erbbaurechts. Wir waren also nicht im § 5 Absatz 2 Erbbaurechtsgesetz, sondern im § 5 Absatz 1 Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Veräußerung des Erbbaurechts. Was hat der BGH da entschieden oder zu welchem Ergebnis kam er da?
Der BGH stellt in dieser Entscheidung zunächst einmal die Rechtsprechung des dritten Senats, die wir uns eben näher angeschaut haben, dar und zeigt dann aber auch auf, dass es an dieser Entscheidung auch Kritik im Schrifttum gab, auch was diese dogmatische Klassifikation als Verfügungsbeschränkung anging. Der BGH äußert sich dann aber nicht konkret zur Rechtsnatur dieser Zustimmung, ob es jetzt eine Verfügungsbeschränkung oder was anderes ist, sondern kommt mit einem pragmatischen Argument, vielleicht so kann man es benennen, aus einer etwas anderen Richtung. Der BGH sagt nämlich Folgendes. Wir haben ja schon den § 6 Absatz 1 Erbbaurecht gesehen, nachdem die Zustimmung auch für das schuldrechtliche Grundgeschäft, das der Verfügung zugrunde liegt, gilt. Ja, das ist unwirksam.
Das hatte ich vorhin bei der Einführung so ein bisschen erwähnt, dass man sagt, es soll halt parallel laufen. Die Wirksamkeit, also soll jetzt nicht jemand schuldrechtlich dazu verpflichtet sein, etwas zu leisten, was er dann halt nicht kann, weil sozusagen auf der dinglichen Ebene die Zustimmung fehlt, sondern wenn dann sozusagen die Zustimmung fehlt, dann ist auch die schuldrechtliche Verpflichtung weg. Das soll parallel laufen. Ja. So halt zumindest auch der Gedanke, der dem § 6 Absatz 1 Erbbaurechtsgesetz zugrunde liegt. Also das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt der Überlegungen des BGH.
Und der BGH sagt dann, naja, das wäre ja aber etwas ungünstig für den Erbbauberechtigten, wenn die Zustimmung zu dem schuldrechtlichen Geschäft, die wird wirksam sofort, das schuldrechtliche Geschäft ist sofort wirksam mit der Zustimmung. Und wenn ich jetzt auf der dinglichen Ebene die Zustimmung noch widerrufen kann, dann bin ich ja an diesen schuldrechtlichen, bereits wirksam gewordenen Vertrag gebunden als Erbbauberechtigter, muss das Erbbauberecht also übereignen an den Erwerber in dem Fall der Veräußerung, kann diese Verfügung aber nicht mehr treffen, weil mir aufgrund des Widerrufs auf der dinglichen Ebene die Verfügungsbefugnis fehle. Ja? Und da sagt der BGH, das kann nicht sein, dieses Ergebnis. Und da muss man sicherstellen, wenn das schuldrechtliche Geschäft auch wirksam geworden ist, dass das auch auf der dinglichen Ebene erfüllt werden kann. Und so kommt der BGH zu dem Rechtssatz, dass die Zustimmung auf der dinglichen Ebene zur Veräußerung oder auch Belastung des Erbbaurechts unwiderruflich sei, sobald die schuldrechtliche Vereinbarung wirksam geworden sei. Und was aber genau dogmatisch das Zustimmungserfordernis ist, das lässt der BGH weiterhin offen.
Aber er schließt sich hier in der Entscheidung einer, wie er selber schreibt, im Vordringen befindlichen Auffassung an, die das also so postuliert hat. Also nachdem das schuldrechtliche Kausalgeschäft wirksam geworden ist, kann man auch die Zustimmung zu dem dinglichen Geschäft nicht mehr widerrufen. Für die Praxis natürlich irgendwie und auch vor allen Dingen für den Erbbauberechtigten ein schönes Ergebnis. Und du hast es aber gerade schon angedeutet, dass der BGH offensichtlich ja in der Entscheidung dann doch in einem kleinen Einschub was zur Belastung gesagt hat. Also nicht nur zur Veräußerung, sondern auch zur Belastung. Es heißt allerdings dann ja in der Konsequenz auch hier wieder, also ich kann auch die Zustimmung zu einer dinglichen Belastung nicht mehr widerrufen, wenn die schuldrechtliche Verpflichtung für diese Belastung schon wirksam geworden ist durch die vorher eben erteilte Zustimmung. Und das führt uns jetzt, finde ich, zu einem ganz interessanten Problem, nämlich was habe ich denn in unserem Fall, wo dieser Unternehmer, der Inhaber dieser Erbbaurechte ist, jetzt also irgendwas finanzieren will und dann halt diese Erbbaurechte mit einer Gesamtgrundschuld belasten will, für eine schuldrechtliche Verpflichtung, die hier überhaupt genehmigt werden könnte. Weil wenn wir jetzt sagen, der BGH sagt im Jahr 2017, sobald die schuldrechtliche Verpflichtung mal einmal wirksam geworden ist, kann ich auch die Zustimmung zu dem dinglichen Geschäft nicht mehr widerrufen, dann klingt es ja so ein bisschen wie nach der Rettung und der Lösung für unseren Fall. Ja. Also wenn wir jetzt annehmen würden, der Grundstückseigentümer hätte mit der bereits erfolgten Zustimmung auch ein schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft wirksam gemacht, dann könnte man ja sicher sagen, okay, dann ist der spätere Widerruf nicht mehr möglich, weil dann gibt es halt einfach keine Widerrufsmöglichkeit mehr. Das heißt, wir kommen jetzt infolge dieser BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2017 zu der Frage, gibt es hier ein bereits wirksam gewordenes schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft dieses Unternehmens, diese Gesamtgrundschuld zu bestellen? Da schauen wir jetzt so ein bisschen in die verschiedenen Rechtsverhältnisse einer Grundschuld rein. Sebastian, sei so nett.
Im Schrifttum zu dieser Vorschrift finden sich, das vielleicht zunächst vorab, unterschiedliche Aussagen. Teilweise wird der BGH in der Entscheidung aus dem Jahr 2017 so verstanden, dass es bei den Grundsätzen des dritten Senats aus den 60er Jahren bleibe, soweit es um die Belastung ginge, weil typischerweise dort kein schuldrechtliches Kausalgeschäft zugrunde liege. Der BGH hat auch in der allerletzten Randnummer dieser Entscheidung nochmal klargestellt, dass er nicht gedenkt, mit dieser Entscheidung von der Entscheidung des dritten Senats abzuweichen, dort auch keine Anfrage gestellt. Und daraus wird teilweise geschlossen im Schrifttum, dass eben es weiterhin insoweit bei den Grundsätzen des alten Rechts oder des dritten Senats bleibe. Andere wiederum sagen so, naja, also ich habe doch auch bei einer Grundschuld eigentlich ein Kausalgeschäft, was dem zugrunde liegt, weil es gibt da doch diese Sicherungsabrede, die den Rechtsgrund für die Grundschuld schafft. Und an der Stelle ist es unseres Erachtens hilfreich, zwei Fragen auseinanderzuhalten. Wir verstehen den BGH in der Entscheidung aus dem Jahr 2017 so, dass es ihm um das schuldrechtliche Geschäft in dem Sinne geht, dass ein Dritter einen Anspruch gegen den Erbbauberechtigten auf Vornahme der Verfügung hat. Also ein Dritter hat entweder den Anspruch auf Bestellung der Grundschuld oder im Fall des BGH die Veräußerung des Erbbaurechts. Von dieser Frage, ob ein solcher Anspruch besteht, ist zu trennen, ob, wenn einmal eine Grundschuld bestellt wurde, es für diese Grundschuld einen Rechtsgrund gibt, der den Rechtsgrund für das Behalten dürfen dieser Grundschuld durch den Gläubiger darstellt. Und die Sicherungsabrede bei der typischen Grundschuld, die stellt normalerweise nach unserem Dafürhalten allein den Rechtsgrund für das Behalten dürfen der Grundschuld dar, macht die Grundschuld also konditionsfest, aber der Gläubiger der Grundschuld, ich nehme mal an, das ist eine Bank, wie das üblicherweise der Fall hat, hat aus der Sicherungsabrede und auch aus dem Darlehensvertrag nicht notwendigerweise auch einen Anspruch im Sinne des § 194 BGB auf Bestellung dieser Grundschuld. Wenn also der Darlehensnehmer die Grundschuld einfach nicht bestellt, dann kann die Bank nicht ohne weiteres den verklagen, den Darlehensnehmer, auf Beibringung dieser Grundschuld. Vielmehr ist es bei üblicher Ausgestaltung von Darlehensverträgen so, dass das eine reine Auszahlungsvoraussetzung für das Darlehen ist oder möglicherweise die Bank zur Kündigung des Darlehens berechtigt ist, wenn die Sicherheit nicht beigebracht wird. In dem Sinn handelt es sich bei der Beibringung der Sicherheit also eher um eine Obliegenheit des Darlehensnehmers, nicht aber um eine Pflicht, die mit einem Anspruch der Bank korrespondiert.
Also das ist ja vielleicht so ein bisschen der Punkt, ich halte es für überzeugend, auf den es dem BGH in dieser Entscheidung von 2017 ankommt. Man will dieses Auseinanderfallen des schuldrechtlichen Müssens zum dinglichen Können vermeiden. Ja. Das heißt, man wollte nicht, dass jemand, weil das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft schon wirksam geworden ist, dann dinglich nicht mehr erfüllen kann. Und wenn ich aber in dieser klassischen Grundschuldkonstellation überhaupt keine schuldrechtliche Verpflichtung habe, gegenüber irgendjemandem eine solche Grundschuld wirklich zu bestellen, dann fällt ja sozusagen dieses teleologische, dieses Schutzargument, das der BGH hier entwickelt hat, ja weg. Weil dann muss man sagen, naja, dann kann es ja nicht zu diesem Auseinanderfallen. Wenn der dann die Zustimmung zur Bestellung der Grundschuld wirksam widerruft, dann bin ich ja als Erbbauberechtigter gar nicht in dieser misslichen Lage, dass ich gegenüber der Bank verpflichtet bin, die Grundschuld zu bestellen, das aber dinglich nicht kann. Also das heißt, das halte ich auch für überzeugend, da haben wir möglicherweise halt einen Unterschied zwischen der Konstellation, die wir hier haben und dem Fall, den der BGH da entsprechend entschieden hat. Gut, wir wissen natürlich nicht ganz genau, auch war auch in dem Sachverhalt nicht geschildert, ob dieser Unternehmer hier doch irgendwie schuldrechtlich dazu verpflichtet war, aus irgendwelchen Verträgen mit der Bank eine solche Grundschuld zu bestellen. Das ist ja durchaus denkbar, aber wir gehen jetzt zumindest für den Normalfall nicht davon aus. Kleiner Exkurs, es gibt einen relativ häufigen Fall, in dem habe ich eine solche Verpflichtung zur Bestellung einer Grundschuld, und zwar ist das in sogenannten Finanzierungsgrundschuldenkonstellationen so. Da würde sich ja der Käufer des Erbbaurechts gegenüber dem Erwerber des Erbbaurechts dazu verpflichten, an der Bestellung einer Grundschuld mitzuwirken. Er ist also verpflichtet, gegenüber dem Grundstück, dem Erbbaurechtserwerber diese Grundschuld zu bestellen. Und wenn ich dann eine solche Zustimmung des Grundstückseigentümers einmal habe, dann hätte ich wiederum diese Konstellation, die in dem BGH-Fall auch entschieden war, weil dann würde ja ein späterer Widerruf zu dem dinglichen Geschäft dazu führen, dass der Erbbaurechtsverkäufer in der misslichen Lage wäre, gegenüber dem Erbbaurechtskäufer verpflichtet zu sein, die Grundschuld zu bestellen, ist aber dinglich eben nicht zu können. Aber den Fall der Finanzierungsgrundschuld hatten wir jetzt hier erkennbar nicht, sondern es ging eben diesem Unternehmer, der da Inhaber von diesen vier Erbbaurechten war, eben darum, da irgendwas zu finanzieren. Und wir gehen mal davon aus, es gab keine solche schuldrechtliche Verpflichtung. Ja, das heißt jetzt, wenn ich das richtig verstehe, dieser BGH-Fall aus dem Jahr 2017 hilft uns für diese Konstellation wohl nicht wirklich weiter, weil wir haben ja diese relativ klare Aussage auch, dass man sich jetzt nicht anders entscheiden wollte als der dritte Senat. Man hat auch den dritten Senat ausdrücklich nicht angerufen und der hier entschiedene Fall liegt eben doch deutlich näher an dem Fall des dritten Senats aus den 1960er Jahren als an dem Fall, den der BGH jetzt hier 2017 entschieden hat. Das heißt, für die rein materiell-rechtliche Beurteilung wird man wohl jetzt, wenn man dem Gebot des sichersten Weges und der Hörigkeit der höchstrichterlichen Rechtsprechung folgt, dabei bleiben, dass man sagt, naja, also nach der noch maßgeblichen BGH-Entscheidung, sei sie auch alt, ist es nach 878 BGB zu qualifizieren und damit habe ich halt hier noch eine Widerruflichkeit dieser Zustimmung des Grundstückseigentümers im Hinblick auf die Belastung des Erbbaurechts mit einer Grundschuld. Das wäre mal der Befund, wenn wir jetzt diese BGH-Entscheidungen hier analysieren, dass wir jetzt da Zweifel an der Richtigkeit dieser BGH-Entscheidung aus den 60ern haben. Das kann man jetzt zum Anlass nehmen, das, dem zu folgen oder auch nicht. Aber für die Praxis, denke ich, wird man ja dann doch eher dem BGH hier folgen. Das wäre jetzt gewissermaßen schon die Antwort, die wir dem Notar auf seine konkrete Rechtsfrage geben. Konnte man das widerrufen, ja oder nein? Antwort, BGH hat in den 1960ern entschieden, bis zur Antragstellung kann man das widerrufen. Wir halten es zwar für falsch, aber der BGH hat es halt so entschieden. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die praktische Frage, wie man da jetzt damit umgeht als Notar. Und da komme ich dann wieder zurück zu dem kleinen Disclaimer, den ich schon am Anfang machen musste. Wir wissen es auch nicht so genau. Ja? Also es gibt zwei Fragen, die sich stellen. Die eine wäre jetzt so die ganz praktische Frage, der Grundstückseigentümer kommt jetzt zum Notar, also man kommt wirklich persönlich und sagt, ich will jetzt meine Zustimmungserklärung zurückhaben, also gebt mir dieses Papier wieder, das ich euch hier übergeben habe, das meine Zustimmungserklärung enthält in der Form des 29 GBO. Da stellt sich jetzt auf so einer ganz basalen verfahrensrechtlichen Ebene die Frage, kann man die dem jetzt zurückgeben, ja oder nein? Da meinen wir noch im Ausgangspunkt nein, denn dieses Papier verwahrt der Notar treuhänderisch für den Erbbauberechtigten und solange er jetzt vom Erbbauberechtigten keine Anweisung dazu erhält oder keine Freigabe erhält, die wieder rauszugeben, kann der Notar das jetzt zunächst mal nicht machen. Der Grundstückseigentümer hat dann möglicherweise natürlich einen Anspruch gegen den Erbbauberechtigten, diese entsprechende Weisung zu erteilen, aber das als Notar oder als Notarin jetzt einfach so auszuhändigen, dürfte im ersten Moment mal nicht zutreffend sein. Anders wäre es theoretisch, wenn auch der Grundstückseigentümer das jetzt unter Treuhandauflage dem Notar gibt, aber das kommt ja in der Praxis nicht vor, sondern der gibt es ja einfach ab und damit hat es sich erledigt, der erteilt ja da keine Treuhandauflage. Und der Notar handelt ja hier als Verzugsorgan für diesen Vertrag und nimmt es ja treuhänderisch entgegen für den Erbbauberechtigten. Aber die zweite Frage ist natürlich, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich so ein bisschen Rechtsunsicherheit habe, ob der Widerruf jetzt wirksam war oder nicht. Also ich habe ja im Grunde, wenn jetzt sich die beiden extremen Positionen anschaut, zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme als Notarin oder als Notar den Standpunkt ein, der Widerruf war wirksam, oder ich nehme den Standpunkt ein, der Widerruf war unwirksam. Und ich muss mir ja überlegen, wie ich mit dem Vertragsvollzug weitermache. Also reiche ich das jetzt einfach zum Grundbuchamt ein und sage, hier, ich habe das in der nötigen Form, das Grundbuchamt wird schon eintragen. Oder sage ich zu den Vertragsbeteiligten, tut mir leid, mir fehlt halt noch eine Zustimmung, weil die wirksam widerrufen wurde. Wir können halt noch nicht vollziehen, weil die Vollzugsvoraussetzungen noch nicht vorliegen. Also was mache ich da? Das ist gar nicht so leicht. An der Stelle müssen wir auch wirklich dann der guten Ordnung halber, weil das letztlich eine berufsrechtlich zu qualifizierende Frage ist, dann weiterverweisen, was wir auch ansonsten in unseren Gutachten tun, an die regionalen Notarkammern, die man dann damit befassen müsste. Praktisch stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn ich davon ausgehe, der Widerruf war unwirksam. Also ich konnte das nicht mehr widerrufen. Dann stelle ich mich damit als Notarin, als Notar ja so ein bisschen gegen diese BGH-Entscheidung aus den 60ern, aus der sich jetzt ja eher ergeben würde, man konnte das noch widerrufen. Und ich riskiere hiermit natürlich in gewisser Weise eine Verletzung der Rechte des Grundstückseigentümers, weil der Grundstückseigentümer ja nicht will, dass diese Grundschuld eingetragen wird. Man könnte also zunächst mal auf die Idee kommen, dem gegenüber einen Vorbescheid zu erlassen und ihm anzukündigen, hör mal zu, 2 Wochen Zeit nach den neueren Maßstäben des BGH aus dem Jahr 2025, werde ich dagegen und sorg halt dafür, dass ich das doch nicht machen kann. Aber wenn du dich halt binnen 2 Wochen nichts hörst, dann reiche ich es halt ein, dann ist der Grundstückseigentümer vorgewarnt. Das erscheint mir so ein bisschen ein praktisch gangbarer Weg, aber ich habe natürlich hier die Besonderheit, dass dieser Grundstückseigentümer ja kein Urkunstbeteiligter ist. Also die Konstellation, die der BGH ja entschieden hat, war die, dass ein Urkunstbeteiligter dem Vertragsvollzug widerspricht. Und hier wäre es ja eher so, dass die Urkunstbeteiligten, ja, die wollen ja beide, dass das vollzogen wird. Also von denen widerspricht ja keiner, sondern ich habe hier einen Dritten, der sagt, ich will nicht, dass das entsprechend vollzogen wird. Also das würde so ein bisschen dafür sprechen, dass man den mit einem Vorbescheid beglückt. Ja, ob das allerdings wirklich aus berufsrechtlicher Sicht so im Hinblick auf die allgemeine Vorbescheidsdogmatik der richtige Weg ist, da müsste man vielleicht nochmal bei den Profis und den fürs Berufsrecht zuständigen Kolleginnen und Kollegen bei den Notarkammern dann nachfragen. Wenn man natürlich sagt, der Widerruf war wirksam, dann muss ich mich letztlich an meine Beteiligten wenden und muss den Beteiligten halt sagen, ja, also insbesondere halt hier der Erbbaurechtsinhaber, der ja diese Grundschuld bestellt hat, ja, mir fehlt halt noch eine Zustimmung. Und dann kann ich mich mit dem rumstreiten, aber der ist dann wieder Urkunstbeteiligter, dann bin ich ja gegebenenfalls wieder unstreitiger oder klarer im Vorbescheidsverfahren drin, wenn da Zweifel bestehen über den Vollzug. Gut, also das ist so ein bisschen das Blöde, dass wir jetzt am Ende nicht genau sagen können, was man jetzt als Notarin oder als Notar macht. Jedenfalls ist die Situation nicht so einfach. Also das muss man schon sagen. Was sich vielleicht noch lohnt, an der Stelle kurzer Exkurs noch zum WEG. Wir haben ja diese Frage Widerruf der Zustimmung auch im Wohnungseigentumsrecht bei der Verwalterzustimmung. Da scheint die Sache allerdings durch die BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2018, also dann infolge dieser BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2017 geklärt. Es gibt dazu auch ganz gute Ausführungen. Ich zitiere mal ein bisschen aus einer Kommentierung im Staudinger zum WEG. Der Kollege Kommentator, der gelegentlich auch den Podcast hört, wird mir das wörtliche Zitat gönnen. Wir lesen vor Wobst, Paragraph 12, Randnummer 84. Da heißt es, inzwischen hat die Rechtsprechung eine für die Praxis erfreuliche Kehrtwende vollzogen. Die Zustimmung ist unwiderruflich, sobald das schuldrechtliche Geschäft mit Zugang der Zustimmung wirksam geworden ist. Also genauso wie auch in unserer Konstellation zum Erbbaurecht, zur Erbbaurechtsübertragung aus dem Jahr 2017. Also sobald eben das schuldrechtliche Geschäft mit Zugang der Zustimmung wirksam geworden ist, kann man auch die Zustimmung zum dinglichen Geschäft nicht widerrufen. Die Zustimmung bleibt auch dann wirksam, wenn der Verwalter oder ein anderer Zustimmungsberechtigter seine Stellung verliert. Das ergibt sich für den Verwalter eben bereits daraus, dass der ja nur für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer handelt. Also das ist vielleicht so was man sich in diesem Kontext so ein bisschen nochmal vor Augen führen kann. Wir haben ja diesen Widerruf der Zustimmung auch in diesen Verwalterfällen. Da ist es aber recht gut geklärt und auch durch die Literatur und die Rechtsprechung ist mittlerweile wunderbar aufbereitet. Gut, ja, lieber Sebastian, wir hatten ja befürchtet, dass wir über eine Stunde heute reden werden. Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten. Das eine oder andere können wir vielleicht noch, ich glaube, kürzen müssen wir nichts, das passt so, genau. Und ich hoffe, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, war es verdaulich. Wir hatten jedenfalls also in der Vorbereitung viel Mühe damit, uns zu überlegen, wie rum stellen wir es da, dass das bei Ihnen einigermaßen gut ankommt. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ja, habe ich noch was vergessen?
Ich denke, wir haben alles. Zum WEG vielleicht noch einmal da kurz hinzuzufügen, diese Problematik, die wir heute besprochen haben mit der Belastung des Erbbaurechts, das ist eine rein erbbaurechtsspezifische Frage, weil für die Belastung des Wohnungseigentums ich nach 12 WEG keinen Zustimmungsvorbehalt anordnen kann. In dem Sinn ist es für das WEG für praktische Zwecke abschließend geklärt, dieses Problem durch die BGH-Entscheidungen. Und bei dem Erbbaurecht haben wir noch dieses, ja, in Anführungszeichen, Sonderproblem, was wir dann heute für den Belastungsfall besprochen haben.
Okay, also bleiben Sie wachsam, wenn Sie eine Zustimmung des Grundstückseigentümers zu einer zu einer Bestellung einer Grundschuld des Erbbaurechts haben, dass sie da eben so ein bisschen an die Widerruflichkeit denken. Je schneller man das natürlich vollzogen kriegt, desto besser. Nach der alten BGH-Rechtsprechung, je schneller der Antrag zum Grundbuchamt gestellt wird, desto besser. Okay, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihnen viel Spaß weiterhin in der Praxis und bis zum nächsten Mal.